Das sah ganz gut aus. Schön, dass wir heute hier miteinander so dieses gemeinsame Jahr beginnen dürfen. Dieses Jahr gemeinsam beginnen dürfen, dann wird es auch ein gemeinsames Jahr. Und traditionell beginnen wir mit dieser Predigt heute auch, beschäftigen wir uns mit der Jahreslosung, dem Text, einem Bibeltext, der von einem ökumenischen Arbeitskreis, einer Arbeitsgemeinschaft nicht mehr gelost wird, da kommt das Wort her, Losung von losziehen, sondern ausgesucht wird, und zwar schon viel früher. Ich glaube, man kann jetzt schon die Jahrestexte von 2022, 2023 im Internet finden. Also sehr weit im Voraus sind diese Texte schon auszumachen, die über ein Jahr gestellt werden. Und das ist ein ganz toller Brauch, wie ich finde, eine ganz geniale Sache. Wir hören ja viele Predigten über das Jahr, wo man ein Thema hat, wo es einmal beleuchtet wird. Aber mit der Jahreslosung, mit diesem Bibeltext hat man ein Thema, das das ganze Jahr mitgehen kann. Das ist der Gedanke dahinter und auch ein bisschen die Hoffnung, dass das so geschieht und dass wir diesen Text über dieses Jahr immer wieder bewegen. Und das habe ich mir vorgenommen, nicht nur heute über dieses Thema zu predigen, über diesen Text zu predigen, sondern das für die Zukunft zu machen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, und die PowerPoint könnte super, perfekt. Und weil ich dieses Jahr öfters über diesen halben Bibelvers predigen möchte, habe ich dem heute mal ein anderes Überschrift gegeben, damit man das ein bisschen abgrenzen kann. Und meine Überschrift für heute über diese Textaussage aus dem Neuen Testament ist machtlos und bewusst mit ein bisschen Abstand mit einem Fragezeichen versehen. Als ich denke, das war im vergangenen Herbst irgendwann das erste Mal so, vielleicht beim Kartensuchen oder irgendwie, weiß nicht, diesen Text vor mir hatte, was die Jahreslosung für dieses Jahr sein wird, und ich das gelesen hatte, da hätte ich es gerade am liebsten so herausgeschrieben: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Weil es so ein Text ist, der etwas zusammenfasst, das wirklich so eng miteinander verbunden ist, wo man denken würde, aber Mensch mal, wenn du glaubst, dann glaubst du doch, was hat das mit Unglauben zu tun? Aber wer in Glaubenssachen unterwegs ist, weiß, wie schnell man am Ende ist mit seinem Glauben. Zweifel aufkommen, Misstrauen, das wäre übrigens auch ein tolles Wort als Überschrift für dieses Thema heute, nicht nur machtlos, sondern Misstrauen zu gebrauchen. Und das soll uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Ich habe zu dem Thema, also zu diesem gesamten Bibeltext, den wir vom Daniel schon gelesen bekommen haben, in dem das drinsteckt, und das bietet auch dieses ganze Rahmenprogramm eine Menge mehr Inhalt, der uns dieses Jahr immer wieder mal beschäftigen wird. Dazu habe ich ein Bild gefunden von Raffaello Santi, das heißt ein Bildausschnitt, das ist der Ausschnitt. Wenn du mal Lars ein Bild weiterschaltest, dann sieht man das Gesamtbild. Und in diesem Gesamtbild ist die Verklärung Christi zu sehen. Das hat eben dieser Maler, dieser italienische Maler, 1483 bis 1520 hat er gelebt, gemalt. Und da ist die Verklärung zu sehen. Und er bringt diesen Zusammenhang, die Austreibung der Dämonen aus dem Jungen mit der Verklärung Jesu in einem Bild zusammen. Und es ist textbezogen, denn Jesus spricht sowohl vor dieser Begebenheit in Markus über seinen Leidensweg, seine Auferstehung und auch danach wieder. Und er hat es eben, dieser Maler, zusammengefasst und hat diese Begebenheit, die sozusagen von den Ankündigungen Jesu in Bezug auf das, was da kommt, genommen und hat ein Gesamtgemälde gemacht und das sozusagen untermauert mit dieser Begebenheit, die wir jetzt im Detail nochmal anschauen können. Und das Bild kannst du so stehen lassen, wo das eben versucht hat, der Maler in seiner damaligen Zeit im 15. Jahrhundert zu erfassen, was da passiert ist. Und man sieht in dieser Szene schon, die hier gemalt wurden, dieser Tumult, der eben dort war, es richtig zu erkennen, wie es auch diese biblische Berichterstattung sagt. Das war nicht in einem ruhigen Kämmerlein, sondern da ist es richtig zur Sache gegangen. Und wenn man eben noch ein bisschen hineinguckt in den Zusammenhang, den wir heute Morgen nicht gelesen haben, dann ist direkt davor etwas sehr Interessantes passiert, nämlich Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich auf einen hohen Berg, sie beide, und sie erlebten dort die Verklärung Jesu. Das ist also der direkte Zusammenhang, in dem dieses Bild hineingemalt wurde. Und von dort kommen sie sozusagen runter in die Situation hinein, die das reale Leben mit sich bringt. Und ich glaube, das hat eine hohe Parallele für unsere Lebenssituation. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen diesen Gottesdienst erlebst, ob die Musik dein Stil war und du gerade so richtig mitgerockt hast. Aber ich denke, wir haben so Situationen im Leben, wo wir so richtig begeistert mit Jesus unterwegs sind, Gebetserfahrung, Erhörung machen, Begegnungen mit Jesus haben, die uns tief, tief treffen und bewegen, neue Erkenntnisse bekommen, die unser Leben so richtig wegblasen, weil es einfach so gigantisch ist, was passiert ist. Und im nächsten Moment, im nächsten Schritt, stehen wir wieder mitten im Leben mit all unserer Machtlosigkeit, mit all unseren Begrenzungen und fragen uns, wo ist da eigentlich Glauben in meinem Leben? Und in so einer Situation stecken wir hier, mindestens die drei, Johannes, Petrus, Jakobus, die waren mit Jesus auf dem Berg gewesen, hatten seine Verklärung miterlebt, waren Elia und Mose begegnet. Also hier, wir hatten ja letztes Jahr noch mal eine kurze Predigteinheit über Johannes den Täufer und die Fragestellung, welche Funktion er in Bezug zu Elia hat, der also im Geiste und in der Macht, im Auftrag Elias sein Prophetenamt wahrgenommen hat, den Weg für Jesus bereitet hat. Aber Elia ist tatsächlich wiedergekommen bei der Ankunft unseres Herrn vor 2000 Jahren und er begegnet uns hier an dieser Stelle. Und diese drei Jünger bekommen das also mit, sind mit Jesus auf dem Berg, erleben das, sehen Elia und Mose, hören Gottes Stimme, verbal Gottes Stimme, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und können kaum einen klaren Gedanken fassen über das, was sie gerade an Gottes Gegenwart in diesem Moment erleben. Petrus wollte dann drei Hütten bauen, weil es so genial war zu sagen, wir bleiben hier alle. Und dann kommen sie gerade runter vom Berg, das wird ja im Moment gedauert haben, aber eben zeitnah direkt dran und kommen in diese Begebenheit hinein, in diesen Tumult, wo es nicht vorwärts geht. Da sind Pharisäer und der verzweifelte Vater, Leute drumherum, die laufen immer mehr zusammen. Und die Jünger, die nicht mit auf dem Berg waren, mittendrin absolut hilflos. Das ist das ganz normale Christenleben. Gott auf der einen Seite großartig und wunderbar zu erleben und im nächsten Moment in der Situation zu sein, wo die Frage nahe ist, wo ist eigentlich Jesus? Was macht der eigentlich? Also damals war es relativ einfach, der war auf dem Berg, kam dann dazu. Aber selbst wenn wir nicht in so einer örtlichen Situation sind, gibt es Situationen, wo wir sagen, hey, wo bist du eigentlich? Warum bist du nicht hier? Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Christen in ihrem Leben machen, Dinge, die nicht so laufen und funktionieren. Von dem Hochgefühl hinein in alle Unzulänglichkeit und Machtlosigkeit, die unser Glaubensleben auch begleitet. Heute und vor 2000 Jahren genau so eine Situation. Und auch die anderen beiden synoptischen Evangelien, also Matthäus und Lukas, berichten von dieser gleichen Begebenheit, ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen kürzer zum Teil. Und man kann ja dieses Geschehen, was hier sehr ausführlich in Markus beschrieben wurde, was uns Daniel gelesen hat, ganz einfach zusammenfassen. Jesus konnte einen besessenen Jungen heilen, die Jünger nicht, obwohl es durch Gebet gegangen wäre. Also so schnell wäre die Geschichte ganz einfach und verkürzt zu lesen. Jesus konnte einen besessenen Jungen heilen, die Jünger nicht, obwohl es durch Gebet gegangen wäre. Und das soll uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Und anstatt, dass diese Pleite, die die Jünger erleben, die jetzt eben diesen besessenen Jungen nicht befreien konnten, die Dämonen nicht austreiben konnten, dass das in so einer kleinen Ecke passiert, so ganz still und unbeobachtet, wo man viel eher mal mit einer Pleite im Leben klarkommt, passiert das mitten in der Öffentlichkeit, mitten auf dem Marktplatz, wo alle mit dabei sind, all die, die schlecht reden über Jesus und seine Jünger, all die Leute sind voll mit dabei. Also ich glaube, das ist die Angst eines jeden Christen, die so ein bisschen mit uns geht, dass unser Glaube sichtbar nicht funktioniert. Und zu Hause im kleinen Kämmerlein, wenn es nicht funktioniert, oder in der Familie im engen Rahmen, dann kommen wir noch einigermaßen damit klar. Aber wenn das, was du glaubst und vielleicht sogar schon persönlich erlebt hast, selbst erfahren hast, weißt, dass das funktioniert, nicht greift, nicht funktioniert und dann noch für alle sichtbar ohne Wirkung bleibt. Also da zieht sich bei mir, bei dem Gedanken jetzt noch alles zusammen, wie es wohl den Jüngern, die nicht mit auf dem Berg waren, die nicht von diesem Hochgefühl runterkamen, sondern die ganze Zeit mit dieser Problematik zu kämpfen hatten, die keinen super Lobpreisgottesdienst erlebt haben, sondern die schon die ganze Zeit dabei waren, nicht weiterzukommen, zu merken, das greift nicht, da wurde geboten und gemacht und da passiert nichts in dieser Peinlichkeit. Also da kann es einem richtig schlecht werden, wenn man das nur liest, in was für eine peinliche Situation sie waren. Diese Machtlosigkeit, diese Wirkungslosigkeit zu erleben. Und man muss ja sagen, erschwerend kommt ja hinzu, dass ihre Erfahrungswelt eine ganz andere war. Denn Jesus hatte sie, und das wurde 3 Kapitel vor in Markus schon berichtet, Jesus hatte diese 12 Jünger immer zu zweit ausgesandt und gesagt, geht und ruft die Menschen zur Buße, heilt sie von der Krankheit und treibt Dämonen aus. Und die Jünger gingen los und machten es. Ich lese das gerade mal. In Markus 6 wird das berichtet, die Verse 7 und 12, damit man und den 13. den Rahmen hat. Und er ruft die 12 herbei und fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Das ist die geistliche Realität, in der die Jünger gelebt haben. Ihre Erfahrung, die sie gemacht haben mit Jesus und die Wirkung, die dabei rauskommen. Und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Und sie sind machtlos, können nichts tun. John MacArthur fragt in seinem Kommentar, ob vielleicht der Grund darin liegt, dass sie jetzt so machtlos sind, weil sie in einer gewissen Hinsicht überheblich geworden sind. Nach dem Motto, ach, Dämonen austreiben, gar kein Problem, komm mal her, das machen wir schon. Ob das vielleicht der Zusammenhang ist, diese falsche Selbstsicherheit, die darauf baut, dass ich es ja kann, habe ich schon gemacht, das klappt schon. Das finde ich ein interessanter Aspekt, ob das mit reingehen könnte. Oder was der Grund ist, dass sie da nicht weiterkam. Aber wie immer die Sache motiviert war oder was immer die Problematik war, das finden wir ja nicht. Also man könnte ja bei der Gesamtgeschichte die Frage stellen, haben die Jünger denn nicht gebetet, als sie die Dämonen ausgetrieben haben? Denn Jesus sagt ja später, diese Art von Dämonen lässt sich nur austreiben durch Gebet. Und dann könnte man sagen, oh, die haben wohl nicht gebetet. Wie treibt man denn sonst Dämonen aus, wenn man nicht betet, wenn man nicht Gott mit im Boot hat? Das ist eine interessante Frage, die aber hier nicht zu beantworten ist. Es könnte ein Zusammenhang sein, aber es bleibt offen. Aber sie merken, sie haben diese Macht nicht frei verfügbar. Obwohl sie Jesus gesandt hat, ihnen den Auftrag gegeben hat und sie es getan haben, haben sie diese Macht nicht frei verfügbar. Sie sind abhängig von Jesus. Und das, was sie konnten und können, und das, was du als Christ kannst, konntest und kannst, kannst du, weil Jesus dir die Macht dazu gibt, weil Jesus uns bevollmächtigt. Es ist zu keiner Zeit und für niemanden von uns frei verfügbar. Wir sind immer von Jesus abhängig und wir müssen immer von Jesus abhängig sein. Mit all unserer Erfahrung, dass wir lernen, nicht leichtfertig mit dem umzugehen, was Gott uns gibt. Gott und seine Macht sind nicht frei verfügbar. Wir haben von Gott keine unabhängigen Fähigkeiten, obwohl wir das so oft denken und obwohl wir so oft damit umgehen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich nehme an, dass also von euch weiß ich, dass viele von euch berufstätig sind und im Beruf ganz gut sind. Und das wird völlig selbstverständlich, da wird mit Geld verdient. Jetzt ist meine Frage, deine beste Fähigkeit, setzt du die für das Reich Gottes ein? Oder sagst du, nee, dann brauche ich ja mal Erholung? Also das ist ein Zusammenhang, der sehr deutlich da ist, dass das, was Gott uns anvertraut hat, von dem wir so selbstverständlich ausgehen, dass es ja unsere Fähigkeiten und Begabungen sind, dass wir bereit sind, damit unser Gehalt zu verdienen und sonst was zu tun. Aber ob ich das in der Gemeinde für Jesus einsetze, wir tun so, als ob es unsere Begabung und Fähigkeit ist. Und das kann jeder im geistlichen Bereich genauso. Eine wahnsinnige Gefahr. Wir sollten wirklich lernen, dass wir nicht glauben, dass wir was könnten. Auch wenn du Gaben gegeben hast, mit denen du etwas kannst. Und das ist ja das, was uns auszeichnet. Dass wir Leute haben, die sehr begabt sind, das sehr gut machen, sehen wir immer wieder in vielen Bereichen unserer Gemeinde. Aber es ist von Gott gegeben, nicht frei verfügbar. Auch wenn du denkst und es dein Erfahrungshorizont ist, kann ich, habe ich schon immer so gemacht, was brauche ich da Gott? Auch wenn das der Erfahrungshorizont ist, nicht zu glauben, es käme aus dir. Nein, wir sind Gottes Geschöpfe. Gott hat es uns gegeben. Setzen wir das zu seiner Ehre ein. Auch wenn ich noch so geübt bin, Predigten zu schreiben und begabt bin in einer gewissen Weise dafür, wer will denn mein Geschwätz hören, oder? Wenn ich nicht in Abhängigkeit meine Predigten schreiben würde, was hättet ihr davon? Auch wenn es funktionieren würde. Keiner würde herkommen und sagen, ich muss den Heiko hören. Ich hoffe, dass ihr gekommen seid, um Jesus zu hören. Dass ihr auf Jesus hört, um ihn geht es. Dass er heute Morgen zu dir reden kann. Und dass er uns korrigieren kann, wie er die Jünger korrigiert hat. Und für heute habe ich das nicht genommen, das habe ich mir aufgespart für ein anderes Mal. Dieser Ausruf Jesu, was soll ich mit euch nur machen, wenn man das mal umgangssprachlich formuliert. Wie wenig Glaube ist da bei euch, so eine gewisse Verzweiflung, die da fast mitgeht, obwohl wir können ja Jesus nicht enttäuschen, das ist das Gute, ne? Er kennt uns ja durch und durch und das ist das Gute. Aber dieses nur so halb auf dem Weg zu sein, so wenig zu verstehen, ich wünsche mir so sehr für uns heute Morgen, für uns alle, dass wir Jesus mehr vertrauen und ihm den Raum geben in unserem Leben, dass wir die Abhängigkeit zu ihm klarer in unserem Fokus haben. Und nicht so sehr auf uns gucken, da ist viel zu wenig bei mir und bei dir auch. Wenn es in deinem Leben mal dazu kommen sollte, dass du den Eindruck hast, dass in deinem Glauben nichts mehr funktioniert, all die Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht mehr greifen, dann bist du genau in diesem Moment, in dem wir hier mitten in dieser Begebenheiten sind. Wenn du vielleicht gedacht hast, du betest für jemanden und der soll geheilt werden von seiner Krankheit und er ist gestorben an seiner Krankheit. Dass solche Erfahrungen machen Christen. Oder du betest für jemanden, der doch gesund werden soll und er wird nicht gesund, er bleibt krank. Wenn du Situationen in deinem Leben hast, wo alles Beten nichts nutzt, aber von einer anderen Seite plötzlich Hilfe kommt. Wenn es nicht so ist, und das ist unser Problem, wie du es dir gedacht hast, wenn es nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast, dann musst du lernen, Jesu Weg zu gehen und neu deine Abhängigkeit vor Gott zu erkennen, dein Glaubensleben, deine geistlichen Überzeugungen zu überprüfen, wo bist du eigentlich festgemacht. Jesus macht nicht, was wir wollen. Jesus macht nicht, was du willst. Sondern Jesus tut durch uns, was er will. Das ist total anders. Dass Jesus durch uns tut, was er will. Und die größte Aufgabe ist, seinen Willen zu erkennen und in dem Versuch, seinen Willen auszuführen, immer in Abhängigkeit von ihm zu bleiben, in Kontakt mit ihm zu bleiben. Das ist so entscheidend. Das müssen wir immer, immer, immer wieder vor Augen haben, dass wir abhängig sind vor Gott und dass wir es auch bleiben sollen. Dass wir es auch bleiben sollen. Aber wenden wir uns nochmal dem zentralen Thema dieses Bibeltextes zu, denn hier sind nicht in erster Linie die Jünger das Thema, die haben auch eine große Herausforderung, das habe ich ja eben versucht weiterzugeben, sondern der Konflikt und die Situation, die da im Mittelpunkt steht, trifft vor allem ganz besonders den Vater, der mit seinem Sohn kommt, in Beziehung mit Jesus. Und die Frage, die aber gestellt wird, die betrifft alle, die dort in diesem Umfeld waren. Alle Pharisäer, Schriftgelehrten, Jünger, das ganze Volk, das herzugelaufen war und natürlich den Vater. Der Vater, der mit seinem Sohn kommt. Und er legt im Grunde auch das Thema dieser Situation fest. Ich lese nochmal, um uns reinzunehmen, Markus 9, die Verse 21 bis 22. Da fragt Jesus, wie lange leidet er schon darunter, fragt Jesus den Vater. Der antwortete von Kindheit an, schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn du kannst. Und genau das greift Jesus auf. Diesen Zweifel, dieses Misstrauen, wenn du kannst. Und er fragt, wenn ich kann, fragt Jesus zurück, sagt Markus 9, 23. Und dann sagt Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und darauf folgt dann die Aussage, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder wie ist die Hoffnung für alle, so viel treffender überträgt, wie ich meine, dort wird dann übertragen, der Text mehr im Sinn übertragen, als am Wort zu bleiben. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Ja, es geht tatsächlich um Vertrauen und um Misstrauen. Es geht um die Frage in diesem Zusammenhang, um das Vertrauen, ob Jesus alles kann, auch das. Es geht um das Misstrauen, ob Jesus vielleicht doch nicht alles kann und das gerade hier nicht könnte. Das ist das zentrale Thema, das uns in dieser Begebenheit begegnet. Und das ist eine sehr grundlegende Frage, die wir auch ganz grundlegend beantworten müssen. Kann Gott alles? Und die Antwort ist einfach, ja und nein. Ja und nein. Gott, ja, Gott kann alles, wenn es um seine Machtmöglichkeit geht. Und das dürfen wir nie vergessen. Und das gehört untrennbar zu dieser Jahreslose und zu diesem Text. Gott kann alles und ist uneingeschränkt in seinen Machtmöglichkeiten. Kein physikalisches Gesetz, kein biologischer Prozess schränkt ihn ein, obwohl er sie gegeben hat. Und das zeigt ja, dass er der Herr aller Dinge ist. Er kann einen Tag verlängern, das lesen wir in der Bibel. Er kann Wasser auftürmen, das bei uns nur zwischen den Fingern verrennt. Gott hat alle Möglichkeiten. Gott kann heilen mit Operation und mit Medikamenten und er kann es ohne. Er hat keine Einschränkungen. Keine Materie beschränkt sein Handeln. Es braucht nur ein Wort Gottes und es ist da, was für uns unvorstellbar ist. Die Science-Fiction-Filme, die können das übrigens, ne? Wenn du die Sachen gebeamst, dann sind die da. Ich habe gerade Raumschiff Enterprise die letzte Woche geguckt, ne? Oder nee, wie heißt das, Star Trek? Ja, genau, ne? Beam me up, Scotty, ne? Coole Sache, da wird Materie gebeamt, ne? Und wieder da. Aber das wird ja nur hin und her geschoben, es ist ja nur schnelles Autofahren per weiß ich nicht, ne? Aber Jesus, Gott kann durch ein Wort etwas herstellen und es wegnehmen, das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft. Also, was sollte Gott unmöglich sein? Wir haben über die Heilung des Blindgeborenen hier nachgedacht vor wenigen Wochen. Und das, worüber alle so außer sich waren, dass wenn jemand krank ist, ein Organ krank ist und das wieder geheilt wird, dann ist das Organ ja vorhanden und dann wird es wieder geheilt und funktioniert wieder. Also da ist ja schon was da, was mal gut war. Also das ist so Heilung 1.0. Ja? Aber Heilung 2.0 ist, wenn es nicht mal ein Organ gegeben hat. Und das war ja genau der Punkt bei dem Blindgeborenen, wo er blind geboren war. Also was da gefehlt hat, wissen wir nicht, aber dass da im Grunde nie etwas Funktionierendes vorhanden war. Und wie Jesus heilt, ist es schöpfend in seiner Kraft. Und das war für die Menschen damals etwas, was sie noch nie erlebt haben. Kein Scharlatan, kein niemand konnte so etwas. Da ist Gottes Macht dahinter. Wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, kann Gott alles? Und die eine Antwort ist ja. Und die zweite Antwort ist nein. Gott tut nicht alles, eben das nicht, was seinem Wesen und seinen Werten widerspricht. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber es ist so entscheidend und grundlegend, dass wir das wirklich in den Fokus nehmen müssen. Gott kann nicht sündigen. Er kann nicht Gemeinschaft mit sich haben. Er kann nicht fünf gerade sein lassen, weil er ein gerechter Gott ist. Deswegen kam Jesus in diese Welt, um für unsere Schuld zu sterben. Wäre Gott nicht, wie er ist, dann wäre doch die Möglichkeit gewesen zu sagen, ach Heiko, du mit deinen paar kleinen Sünden da, ja, hast noch nie einen richtig umgebracht, mit Worten vielleicht, aber so richtig, komm, ist nicht so schlimm. Nein, wir haben einen heiligen und gerechten Gott und meine Schuld, egal wie groß und wie klein sie ist vor Gott, brauchte Sühnung und ein Opfer. Und weil Gott nicht fünf gerade sein lassen kann, hat er sich durch seinen Sohn selbst als Opfer gegeben, um uns frei zu kaufen von der Sünde und den Weg frei zu machen. Er ist die Wahrheit und in ihm gibt es kein Lug und Trug. Da könnte nicht mal aus Spaß einen Lügenwitz erzählen, weil es gegen seines Wesens geht. Gott ist die Wahrheit in Person. Und das ist glücklicherweise so, nicht nur rein philosophisch, sondern in seiner Person. Gott ist unveränderlich und zuverlässig. Auch wenn wir manchmal, wenn wir die Bibel lesen, Texte lesen, den Eindruck bekommen, da ist doch Gott jetzt ganz anders als hier. Aber es hat damit zu tun, dass wir Gott nur sehr begrenzt wahrnehmen und nicht den Gesamtzusammenhang, nicht ihn umfänglich, umfassend begreifen. Ja, wie wollen wir das auch? Wie wollen wir mit unserem begrenzten Verstand diesen Gott, dem alles möglich ist, begreifen? Und der sich bewusst einschränkt und nicht alles kann und nicht alles tut, weil es seinem Wesen und seiner Treue zu uns Menschen auch widerspricht. Er ist ein Gott, auf den Verlass ist. Er ist kein anderer und er hat keine Einschränkung, nur weil er etwas nicht tut. Und das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Da, wo Gott nicht tut, wie wir es gerne hätten, dass er nicht so handelt, wie wir es für richtig halten, hat nichts damit zu tun, dass er nicht könnte, sondern es hat damit zu tun, dass er es so nicht tun möchte. Und es gibt nur einen Weg für uns, in diesem Zusammenhang uns auf Gottes Willen hin auszurichten. Die alles entscheidende Frage ist nicht, wenn du kannst, kannst du Gott? Bist du in der Lage dazu? Sondern die alles entscheidende Frage ist, Herr, was möchtest du tun? Und was möchtest du, dass ich tun soll? Das sagt doch Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und diese Aussage ist so prägnant und auch so herausfordernd und treffend, dass Toyota sogar einen Werbespot daraus gemacht hat. Ein totaler Missbrauch. Nichts ist unmöglich, Toyota. Oder alles ist möglich, Toyota, könnte man sagen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Was kann denn Toyota? Aber nichts ist unmöglich, wer Jesus vertraut. Bei ihm ist nichts unmöglich. Und das liebe ich so an dieser Übertragung Hoffnung für alle. Also das ist ja eine Bibelübersetzung, Übertragung, wo man sich bewusst darauf aufgemacht hat, umgangssprachlich in unsere deutsche Sprache den Sinn hineinzutragen, ja, damit man versteht, worum es geht. Und gerade die alten Übersetzungen, die verleiten uns ein bisschen mit ihrer Übersetzung, den Wort Glaube, Luther hat auch stark vereinfacht übrigens, sozusagen als eigenständig darzustellen. Also man könnte bei diesem Zusammenhang, ich lese nochmal Markus 9, 23 nach Luther, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und jetzt besteht, und das zeigt unsere christliche Tradition, wie groß die Gefahr besteht, dass wir den Glauben für sich ganz losgelöst von Jesus betrachten. Wird jemand nicht geheilt? Glaubst du zu wenig? Passiert etwas nicht? Glaubst du zu wenig? Der Glaube ist für sich eigenständig, losgelöst von dem, was Gott will und tun möchte. Und so begegnet uns das, wenn Dinge nicht passieren, dass wir Leuten unterstellen, sie hätten ja nicht ausreichend Glaube. Jetzt ist die Sache bei dir, nicht bei Gott. Und da ist sie falsch. Sie muss bei Gott sein. Und deswegen ist dieses Wort Vertrauen, ja worin denn? Weil Vertrauen hat immer einen Bezug. Glauben, den haben wir sehr schön losgekoppelt in unserem christlichen Sprachschatz. Hast du Glauben? Ja, da geht es gar nicht darum, an was. Aber Vertrauen, das ist bezogen auf eine Person. Also ist doch die Frage, vertraust du Jesus ausreichend? Und nicht mit der Frage, was er kann alles, sondern mit der Frage, was er tun will. Und viele Wege Gottes nerven uns und stören uns kolossal, weil wir es von uns aus nicht für richtig halten. Könnten wir gerade verrückt werden, dass es nicht so geht, weil wir denken, so wäre es richtig, anstatt es anders anzunehmen. Vertraust du, dass Jesus alles kann? Vertraust du, dass Jesus dabei ist? Ist Jesus Teil deines Lebens? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Geht er mit dir, was er dir zugesagt hat? Er hat es dir zugesagt. Vertraust du darauf, dass Jesus bei dir ist? Nicht nur jetzt, heute Morgen. An deinem Arbeitsplatz, da wo du nicht weiter weißt, da wo die Sachen nicht laufen, wie du sie gerne hättest, wie es von dir auch eingefordert wird von anderen. Das musst du doch können, das musst du doch machen, dafür habe ich dir angestellt. Vertraust du in solchen Situationen, dass Jesus da ist, zuverlässig ist, an deiner Seite ist und obwohl du gerade so hilflos aussiehst und es nicht geregelt bekommst mit deinen Begabungen und deinen Erfahrungen, es nicht läuft, wie du es dir gedacht hast, vertraust du, dass Jesus dabei ist und es gut führen wird. Darum geht es. Diese Geschichte hier löst sich einfach auf. Jesus befreit diesen Jungen von seinen Dämonen und hilft seinen Jüngern, ein Stück dazu zu lernen für ihre Aufgabe, die sie haben. Aber in anderen Fällen geht Jesus Wege, die nicht so gehen, dass wir zufriedengestellt sind. Wobei uns die Spannung bleibt, war da jetzt Jesus mit dabei? Hatte ich genügend Glauben? Wie oft habe ich gehört von Menschen, die für eine Sache gebetet haben, die nicht so, habe jemand vor Augen gerade, die nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne gehabt hätte, die Person. Und dann sagt die, da habe ich nicht genug gebetet. Da habe ich wohl nicht richtig gebetet. Da habe ich nicht genug geglaubt. Und sie ist 100% bei sich. Da gehört es nicht hin. Da gehört es nicht hin. Es gehört zu Jesus. Und dazu möchte ich uns heute Morgen Mut machen, weil wir genau diese Sachen haben, wo wir nicht weiterkommen, trotz aller Hocherlebnisse, trotz aller genialen Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben. Dass wir in Lebenssituationen stehen, wo unser Glaube überhaupt nicht läuft und funktioniert. Wo es nicht geht, in der Erziehung mit deinen Kindern nicht, am Arbeitsplatz nicht, hier in der Gemeinde nicht funktioniert, kein Friede, keine Einheit, keine Gemeinsamkeit. So viele Dinge, die uns herausfordern. Dass wir nicht bei uns bleiben, sondern dass wir sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dass wir zu Jesus fliehen und dass wir uns sinnbildlich von ihm an seine Hand nehmen lassen und führen lassen, bis wir langsam verstehen, was Jesus tun möchte. Jesus hat gesagt, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel als auch auf der Erde. Es liegt nicht an seiner Unfähigkeit. Und es liegt auch oft nicht daran, dass du so bockig wärst und nicht ihm gefällig bist, dass er nicht macht, wie du es dir gerne wünschst. Das kann auch ein Gedanke sein. Sondern dass Gott einen Weg hat, der für uns nicht optimal scheint, aber der richtig ist und eher darauf wartet, dass wir ihm vertrauen und ihm folgen. Dass wir uns begaben und befähigen lassen für die Aufgaben, die er uns geben möchte. Und dass wir nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarten von dem, was er tun will. Diese Abhängigkeit zu Jesus, die wünsche ich uns. Dass wir ganz auf ihn vertrauen. In einem anderen Zusammenhang sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn hättet, ganz kleines Körnchen, dann könntet ihr Berge versetzen. Wer von euch hat schon mal einen Berg versetzt? Ja, genau, ich auch nicht. Ja. Und ich fahre ja hier nach Fulda immer über den Distelrasen. Kennt ihr den Distelrasen hier auf der A66? Mit dem Auto ist das gar kein Problem, aber bist du schon mit dem Fahrrad da hoch? Marvin, bist du schon mal in den Distelrasen gefahren? Du weißt, wovon ich rede, okay? Also für so einen richtig trainierten Radsportler ist das auch kein Problem. Ich weiß, wenn ich oben ankomme, freue ich mich, dass ich überlebt habe. Brauche ein paar Minuten, bis ich wieder bei Besinnung bin und dann geht's weiter. Also Distelrasen hat's schon. Jetzt hätte ich ein bisschen Glaube, könnte ich doch den Distelrasen, der so zwischen Schlüchtern und Fulda liegt, einfach wegklauben und dann hätte ich eine Radtour auch in die andere Richtung. Also nach Gelnhausen mache ich oft meine Radtouren, ne? Ist kein Berg dazwischen, immer schön flach, ist mir am liebsten. Ja. Ja, denkst du, dass mir der Glaube gegeben ist, um den Distelrasen aus Spaß da wegzunehmen, dass ich besser Radfahren kann? Jeder würde sagen, natürlich nicht, ist genau der Punkt. Ist genau der Punkt. Es geht doch auch bei dieser Feststellung, die Jesus hier trifft, nicht darum, dass jeder mit seinem Glauben machen, was er will und kann. Von mir aus die Wasserkuppe noch höher, dass man auch jetzt Skifahren kann oder noch flacher, weil es nervt, wie immer. Das ist doch nicht, wovon Jesus redet. Jesus redet doch nicht von einer Macht und Fähigkeit, die losgelöst von ihm ist. Überhaupt nicht. Wenn es in deinem Leben vielleicht nicht so viel Macht und Fähigkeit gibt, dann prüf doch mal, ob du überhaupt bereit bist, einzusetzen, was Jesus dir gegeben hat. Vielleicht ist das der Grund, dass wir vieles gar nicht erleben, weil wir gar nicht bereit sind, die Dinge einzusetzen, weil es bei uns höchstens für Jux und Dollerei reichen würde, für ein Hochgefühl, das wir mal haben wollen, oder um ein bisschen besser Geld zu verdienen. Darum geht es bei Jesus nicht, sondern es geht darum, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir uns von ihm senden lassen. Diese Aussage, siehe, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, steht doch am Ende des Matthäus-Evangeliums, mit dem Jesus uns sendet, das Evangelium hinauszutragen. Fangen wir an, Gottes Auftrag auszuführen und in dem Zusammenhang seine Macht zu erleben, auch wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, zu akzeptieren, dass Jesus seinen eigenen Weg hat und dass wir bereit sein sollen, ihm zu folgen. Im Vaterunser beten wir, deine Wille geschehe wie im Himmel, genauso auf Erden, also auch auf Erden. Das ist der Punkt, worum es geht. Und ich möchte euch Mut machen, am Anfang dieses Jahres mit diesem Schrei, ich glaube, hilf meinem Unglauben, in den Fokus zu nehmen, dass Jesus uns führen und gebrauchen möchte. Und dass wir unsere Abhängigkeit zu Jesus wieder größer machen. Gar nicht erst versuchen, selbstständig locker durchs Leben zu kommen, sondern dass wir unsere Abhängigkeit von Jesus größer machen. Und dann auch zu erleben, dass er unserem Misstrauen hilft und es in Vertrauen verwandelt. Dass er unseren Kleinglauben in größeren Glauben verändert. Ich wünsche dir und mir, dass dieses Jahr auch dazu dient, wie all die anderen zuvor hoffentlich und all die anderen zukünftig über 2020 hinaus, dass unser Glaube gemehrt wird, vergrößert wird und dass wir nicht aufhören, nur weil Dinge nicht so laufen und es manchmal hochpeinlich ist, wie es wir gerne hätten, sondern dass wir an Jesus dranbleiben. Vertraue Jesus uneingeschränkt, glaube ihm. Und dort, wo sich Unglaube mangels Vertrauen in deinem Leben breit machen will, dann bete zu Jesus, ich glaube, ich vertraue dir ja, aber hilf meinem Misstrauen, veränder meinen Unglauben. Hilf mir, dass ich dir ganz und gar vertraue. Ich möchte gern beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für diesen großartigen Bibeltext, den wir für dieses Jahr, über dieses Jahr gestellt bekommen haben. Und ich bin sicher, dass schneller Situationen kommen, wo wir das am liebsten rausschreien würden oder täten, weil die Situation, in der wir drinstecken, so katastrophal ist. Abseits unseres Erfahrungsschatzes zuvor, wo wir gedacht haben, wir kennen dich und jetzt läuft es ganz anders, wo wir uns nicht vorstellen können, dass Dinge nicht so gehen, wie wir denken, dass es richtig wäre. Herr, du weißt, du kennst dieses Setting, in dem wir alle drin sind, in unserem Alltag, in der Kindererziehung, wo sich nichts bewegt, keine Veränderung zu sein scheint, am Arbeitsplatz, in unseren Ehen, die wir führen, wo wir so verfahren sind, dass wir kaum noch einen Weg zusammenfinden. Herr Jesus, du weißt, du kennst diese Situation, wo wir keinen Glauben mehr aufbringen können, wo wir alles durchhaben, wo wir resigniert haben, Herr. Und ich bitte dich, dass wir das beten können. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir, dir wieder neu zu vertrauen, zu wissen, dass du alles kannst. Und darauf zu warten und zu entdecken, was dein Weg ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns dran bleibst, dass du treu bist, dass du ein treuer Gott bist, dass du nicht aufgibst mit uns, auch wenn du so oft Grund hättest. Selbst mit deinen Jüngern, als du ja so fassungslos zu sein schienst in dieser Situation, hast du mit ihnen weitergemacht. Ich danke dir, dass du mit uns weitermachst, dass wir dir vertrauen dürfen, denn du bist vertrauenswürdig. Amen. Wir wollen ein sehr passendes Lied singen, nämlich Ich glaube. Und in diesem Lied ist noch viel weiter ausgeführt, was wir glauben dürfen, denn Gott ist treu und glaubenswürdig und zuverlässig.